Herr, so viel ist heute wichtig gewesen für uns. Und jetzt wollen wir wissen, was dir wichtig ist. Wovon wir leben und was unser Leben trägt. Wir sind so gebunden an die irdischen Dinge. Hilf uns, heute Abend weiterzusehen, deine große ewige Welt und in dein Herz hinein. Amen. Hebräer 10, die Verse 1 bis 18. Freue mich, dass Sie auch entdecken, wie dieser Hebräerbrief ein großer Schatz ist. Wenn Sie tiefer eindringen wollen in diesen Hebräerbrief, dann ist die beste Auslegung, die ja die Fritz Laubach dazu geschrieben hat, in der Wuppertaler Studienbibel. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Soweit das Zitat aus dem Psalm 40. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Das ist eine neue Art von Opfer, die Jesus erfüllt hat. Mit dem Vers 9. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Wir leben in einer verrückten Zeit, das wissen Sie aus vielen Gründen. Aber sicher zum Verrücktesten unserer Zeit gehört, wie Menschen so sicher leben. Ihr könnt es ja beobachten. Es ist jetzt ein tolles Buch rausgekommen von Stefan Holthaus, der in der Freien Theologischen Akademie in Gießen lehrt als Dozent für Kirchengeschichte über den Trend 2000. Und das habe ich neulich auf einer Bahnfahrt gelesen und war ganz fasziniert. Da kriegt man eine Fülle von Einblicken. Wenn das einer einmal so zeigt, dass in unserer Zeit das so richtig zur Entfaltung gekommen ist, dass Menschen sagen, mir hat niemand was zu sagen. Gott ist ein frecher Gedanke. Wo soll es einen Gott geben? Ich bin doch selber mein eigener Chef und ich kann über mein Leben bestimmen. Nun ist das nicht bloß ein moderner Trend. Sie werden, wenn Sie ein wenig in die Geschichte reinsehen, immer wieder sehen, das gab es natürlich zu allen Zeiten. Der Kaiser Augustus hat sich genauso betrachtet. Die griechischen Philosophen haben ihr Leben so betrachtet. Wahrscheinlich steckt es in uns Menschen drin, sich so sicher zu fühlen und sagen, ich kann doch über mein Leben selbst bestimmen. Und dann wird es auf einmal ganz primitiv, dass einer sagt, was mir Spaß macht, was mir Lust bereitet, das muss doch das Beste für mich sein. Die meisten vertragen gar nicht, dass man da vielleicht kritisch nachfragt, ist das dein Lebenssinn und dein Lebensziel? Und wir stehen dann immer in dem Dilemma und sagen, wie können wir so einen Abschnitt in der Bibel so einem modernen Menschen überhaupt sagen, der gar keine Offenheit da hat? Lassen Sie sich nicht bekümmern. Ich bin überzeugt, auch diese heute so sicher lebenden modernen Menschen spüren, dass das alles irgendwo kein tragfester Grund ist. Es ist vielleicht eine besondere Schwäche in unserer Zeit, dass man auch gar nicht drüber reden kann. Es fällt mir mehr und mehr auf, wie Leute sich auch verweigern, und das liegt gar nicht an der Zeit, die man mit ihnen spricht, sondern sie wollen über gewisse Dinge nicht mit uns reden. Und dann denken wir immer wieder, wachen die Leute nicht auf, wenn man am Grab steht oder schwere Krankheiten, so nein, wachen auch nicht auf, oder nach außen hin wird es nicht ausgesprochen, es werden die absonderlichen Theorien plötzlich vertreten über das, was da kommt mit dem Tod. Ich denke, wir sollten einfach unbekümmert immer wieder mit anderen drüber reden, was die Botschaft Gottes ist. Und gar nicht mit Menschen streiten und zanken. Das hat mich auch am Sonntag bei dieser Sünderin so fasziniert, wie Jesus einfach dann den Sand malt und sich gar nicht in diese blöden Diskussionen da einmischen will, wenn es bloß darum geht, ihm eine Falle zu stellen. So, wir sollen einfach von der Not reden und wie wir sie empfinden. Ich denke, auf einmal springt der Funke über. Wenn es uns bewusst ist, wir stehen doch jeden Tag vor dem heiligen Gott als schuldige Menschen, die so viel versäumen. Und man kann sich's bloß klar machen, wenn man sich überlegt, wenn ich heute sterben würde, wie würde ich vor Gott hintreten? Was müsste ich in meinem Leben noch in Ordnung bringen? Und wie kann ich überhaupt mein Leben ordnen? Bedrängt einen plötzlich, war das eigentlich wichtig, was du gemacht hast? Oder hast du nur dir selber gelebt? Hast du wirklich Gottes Ehre weitergetragen? Und auf einmal wird uns dann groß, je mehr wir darüber nachdenken, dass das ganze Evangelium immer nur das eine Thema hat. Dass Gott seine verlorenen Söhne und Töchter sucht. Und alles tut, um sie mit sich zu versöhnen und ihr Leben zu reinigen und zu heiligen. Da könnte man sagen, das ist kein Thema für unsere Zeit, doch es ist dieses Thema. Und dann fällt Ihnen plötzlich ein, sagt, es war genauso wie Bruder Paulus durch diese griechische Welt, die hellenistische Welt damals gezogen ist und das Evangelium gepredigt hat. Und auf einmal sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber ist seine Gotteskraft. Menschen, die plötzlich verstehen, was das ist mit diesem Kreuz, das in der Mitte des Evangeliums drin steht. Jesus Christus für meine Schuld gekreuzigt. Was hat das für einen Sinn? Was hat das für eine Bedeutung? Wo überhaupt jedes Evangelium eine Wirkung gehabt hat, hat es immer nur durch dieses Thema gehabt. Kreuzesbotschaft Jesu. Und die Wundergeschichten und die Reden und die Gleichnisse, die vor dem Kreuz und der Passionsgeschichte stehen, sind praktisch ja nur die Einleitung zu diesem Kernpunkt des Evangeliums. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Jetzt muss man dazu noch sagen, wenn Sie so einmal die Religionen vergleichen in der Welt, das ist immer lohnend. Die Religionen sind sehr verschieden. Es ist gar kein Kunststück, den Unterschied sehr schnell rauszubringen. Es gibt Religionen, die sind sehr vom Geisterglauben besetzt, da gehört der Hinduismus dazu mit seinen 300 Millionen Göttern. Es gibt Religionen, die überhaupt keinen Gott kennen, das ist der Buddhismus. Dann gibt es die monotheistischen Religionen, die einen Gott kennen. Aber es gibt dann Religionen, die begriffen haben, dass das Hauptproblem ist die Schuld des Menschenlebens. Die Griechen haben das auch schon erkannt in der griechischen Tragik, dass die Schuld ein ganz schlimmes Problem ist, dass man die Schuld nicht abtragen kann. Aber sie haben so tief noch nicht erkannt wie das Judentum, das Christentum und dann die Religion, die aus beiden noch einen Mix gemacht hat, das war der Islam, 600 Jahre nach Christus. Bei allen anderen Religionen finden sie die Tiefe gar nie von der Schuld. Und es ist auch immer interessant, wenn man nachforscht, wenn Moslems zum Glauben kommen, es dauert ja oft Jahre, wenn man auch mit ihnen in Berührung ist, sind sie immer ganz tief getroffen, weil es natürlich Mohammed dann bei seiner von ihm konstruierten Religion nimmer fertiggebracht hat, das Große vom Alten und Neuen Testament, das ja Mohammed ganz anders geschrieben hat, zu fassen mit der völlig unverdient geschenkten Vergebung. So schon im Alten Testament ganz groß drin ist. Beim David oder beim Passafeiern oder in den Psalmen, Psalm 103, der dir alle deine Sünden bringt. Am Sonntag, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns an. Das ist das Thema des Evangeliums. Und jetzt wollen alle Leute probieren, das mit eigener Kraft zu schaffen. Dabei weiß doch jeder, das geht nicht. Ich kann vor Gott nicht mit meinen Schulden kommen und ich kann auch die Rechnung nicht bezahlen. Geht doch, wie soll ich es denn bezahlen können? Jetzt denken Sie an die herrlichen Lieder. Vielleicht ist es am schönsten in den Liedern ausgedrückt. Dann verstehen Sie auch, warum ich die Lieder nicht wegen der Melodie singe, sondern auch wegen dem Text. Die herrlichen Passionslieder, O Haupt voll Blut und Wunden. Wenn das der Paul Gerhardt so beschreibt, ich stehe da unter dem Kreuz, oder Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, und ich stehe da mit meiner Schuld und du deckst das alles zu. Immer wieder herrlich beschrieben. Und wenn man dann noch ein bisschen weiß, wie die Lieder so entstanden sind, beim Tibesius oder bei dem Homburg und so weiter, das war ja ein Spötter und ein Verächter, und dann über dem Sterben seiner Frau ist ihm die Passionsgeschichte plötzlich groß geworden. Das ist ja immer bloß ein wunderbarer Augenblick des Erkennens. Ich liebe so sehr den Vers, ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Last getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fehlt. Das ist das Wunder. Und der Hebräerbrief hat ja in seinem ganzen Inhalt immer gehabt und hat gesagt, ich möchte euch immer bloß Christus zeigen. Das ist ja im ganzen Neuen Testament so. Immer bloß, sie wollen Christus zeigen. Die Evangelisten, sie wollen nichts anderes als Christus zeigen. Sie wollen nicht mit uns über irgendwelche Probleme reden. Wenn sie einmal Missstände im Leben tadeln, dann ist das aber immer so, dass sie einen wieder dorthin führen, zur Quelle, wo man wieder gestärkt wird. Und so haben wir im Hebräerbrief angefangen, wenn Sie sich noch zurückerinnern, in den ersten Versen, Vers 3 im ersten Kapitel, aus der Abglanz der Herrlichkeit, das Ebenbild des Wesens. In Christus erkennen wir alles über Gott, was wir von dem unsichtbaren Gott wissen müssen. Und er hat jetzt ja vom Hohepriesteramt gesprochen, wie Jesus als der Hohepriester uns versöhnt, das war das letzte Mal, und schildert uns nun das Opfer Jesu. Und wir haben letztes Mal sehr gründlich und ausführlich darüber gesprochen, dass es so furchtbar ist, dass eine Christenheit bei uns nicht mehr einer mit dem anderen, alle geschlossen, eine ganze Kirche miteinander bekennen kann. Das ist die Mitte unseres Glaubens. Ich verstehe immer nicht, warum man dann mittendrin in den Kirchen das Kreuz Jesu, das Kruzifix aufstellt. In Bremen, das war immer so eine freizügige Gegend, da gab es eine Kirche, da gab es auf dem Altar kein Kreuz. Und wie der Georg Hundemann hinkam als junger Pfarrer, hat er ein Kruzifix aufgestellt, dann hat der Kirchengemeinderat damals beschlossen, es entspricht nicht der Tradition von St. Remberti, das heißt die Kirche in Bremen, dass ein Kreuz dort stehen darf. Denn wir haben verschiedene Vorstellungen. Der Sternenhimmel ist uns genauso wichtig, das ist uns nur ein Symbol, ein Ritual, hat aber für unsere Gemeinde keine innere Bindung. Das ist also ein Schade, den man durch Jahrhunderte, durch die Christenheit sieht. Aber was dann noch übrig bleibt von der christlichen Botschaft, jetzt kann ja einer auch ins Goetheanum gehen und sonstig in seine Religion philosophisch Gott verehren, wie er will. Aber das Evangelium hat doch da seine Mitte. Man kann doch von der Schrift her das gar nicht anders sehen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass durch verschiedene, ganz verschiedene Bilder uns immer wieder gezeigt wird, was Christi Tod für uns bedeutet. Der Paulus hat im Römerbrief sehr stark auf die Rechtfertigung abgehoben. Wir werden mit Gott in ein neues Rechtsverhältnis eingesetzt. Wir sind zu Söhnen wieder adoptiert. Wir sind Kinder Gottes. In Römer 8, jetzt kann der Geist Gottes in uns wirken. Hebräerbrief zeigt uns, wie die ganzen alten Rituale des jüdischen Gottesdienstes nur, so heißt hier, Schatten, Vers 1, der zukünftigen Güter sind. Die drücken eigentlich nur symbolisch etwas aus, was erst mit Christus ans Licht kam. Dahinter steht eine echte, reale Macht, die viel, viel größer ist, als was das Opfer bieten konnte. Jetzt gucken wir nochmal an, was es mit dem Opfer war. Wir finden Opfer in allen Religionen. Die Opfer sind meist, wenn sie mal so etwa in den einfachen, sagt man, in den Geisterglauben hineinschauen, in den Religionen, was hat denn das Opfer für eine Bedeutung? Das ist meist eine Leistung an die Verstorbenen. Man bringt eine Leistung da und hat Angst, die strafen uns. Das ist eine sehr primitive Vorstellung, aber das ist sehr verbreitet. Die Angst, die rächen sich. Aber zum Beispiel beherrscht Japan noch heute, so ein Industrieland, ganz stark. Wie, wenn ich da nicht auf die Gräber die Gaben bringe für meine Vorfahren, dann geht's mir dreckig. Für uns hat es ja was ganz anderes zu bedeuten, die Opfer. Durch das, was Christus mir erworben hat, werde ich in ein ganz neues Verhältnis mit Gott reingesetzt. Es gibt keinen anderen Weg, diesen herrlichen, sagt die Bibel, Heilsstand, diese herrliche Würde zu erreichen, als durch dieses Opfer Jesu. Und die Opfer im Alten Testament werden hier ganz schlicht als erfolglos bezeichnet oder als unvollkommen, die nichts erreichen konnten. Da sind sie erschüttert. So was hat man denn den ganzen Tempeldienst gemacht? Es war nur, um den Menschen die Erwartung offen zu halten auf das, was kommen soll. Sie erinnern sich sicher noch, dass im Alten Testament ja ganz harte Worte drinstehen, von denen auch hier zitiert ist, dass Gott gar keine Opfer will. Denken Sie mal beim Prophet Amos, geht mir doch weg mit euren Opfern. Wir haben genau das Gleiche in dem Psalm Davids. Gott will das nicht. Was will er denn haben? Ein geängstetes Herz. Gott will, dass wir uns beugen unter unserer Schuld und dann will er, dass wir gehorsam sind. Beim Propheten Micha stehen solche ganz kritischen Worte über die Opfer drin. Steht auch ein Wort beim Amos drin, ihr braucht mir gar keine Feiertage halten, wegen mir doch nicht. Ihr zertrampelt mir nur den Tempelboden, wenn er da rumrennt. Ich will, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Was will Gott? Gehorsam, Liebe. Dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Schon im Alten Testament ganz klar erkannt. Die Leute haben sich oft unter diesen Opfern sicher gewiegt und haben gemeint, wir sind hier irgendwo geschützt. Und deshalb kommt hier nach meinem Hebräerbrief ganz deutlich raus, wir sind durch das Opfer Jesu allein in einen ganz neuen Stand gesetzt. Das alttestamentliche Opfer konnte nicht Sünden vergeben. Es war nur ein Schatten gegenüber dem Licht, das dann anbricht. Was ist der Schatten gegenüber dem Licht? Ist unvergleichlich. Ich ich verstehe es immer noch nicht. Im neuen Gemeindeblatt ist wieder der größte Artikel drin in dieser so blöden Auseinandersetzung da mit der Synagoge von Stuttgart und dem Landesrabbiner. Der Herr Landesbischof will sich jetzt auch noch distanzieren von Licht im Osten und seinen judenmissionarischen Aktivitäten. Und der Landesrabbiner hat gefordert, man müsste das Judentum anerkennen, dass es genauso zum Heil führen würde wie das Christentum. Das kann man eben nicht. Und deshalb ist das Evangelium da. Nicht, dass wir deshalb überheblich wären, sondern dass wir wieder merken, was ist die Botschaft des Evangeliums heute für unsere Welt. Und das tut uns immer weh, besonders weil die belastende Geschichte auch hier immer da ist. Aber wir müssen wieder erkennen, was ist die Botschaft des Evangeliums. Worin besteht das Opfer Jesu? Es sind drei Punkte hier genannt. Worin besteht das Opfer Jesu? Was hat Jesus als Opfer dargebracht? Das Opfer Jesu besteht zunächst, Vers 5, einen Leib hast du mir geschaffen. Wenn Sie es zuerst lesen, fällt es Ihnen nicht auf, was da gesagt ist. Da geht es genau darum, dass nicht Jesus irgendwie eine Zeremonie macht, sondern Jesus lebt im Leib den Gehorsam, den Gott fordert, den wir ihm schuldig sind. Das Opfer Jesu ist zunächst einmal, er erniedrigte sich selbst. So steht es in Philipper 2 drin. Er ward gehorsam als ein Knecht Gottes, erniedrigte sich, nahm Knechtsgestalt an und ward an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Das war die große Opfertat Jesu. Er nimmt unser Fleisch und Blut an. Er wird gehorsam. Also das erste, er erniedrigte sich. Das zweite ist der Gehorsam. Er erniedrigte sich. Er kommt vom Vater her. Er wird Mensch. Im Vers 8. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie dir doch nach dem Gesetz geopfert werden. Siehe, ich komme, um zu tun deinen Willen. Dieser Knecht Gottes hat dieses Ziel, den Willen Gottes zu erfüllen. Das war schon bei den Propheten im Alten Bund immer drin, es geht darum, dass man gehorsam wird, dass man den Willen Gottes tut. Gott will meinen Gehorsam. Es ist ganz schade, dass so viele Christen auch im Neuen Bund, im Neuen Testament begriffen haben, dass die Nachfolge Jesu immer den Gehorsam einschließt. Der Glaube schließt den Gehorsam ein. Meine viele, ach, das nimmt er nicht so genau. Doch, gerade durch Christus ist nochmal ganz deutlich gemacht, was Gott will. Er will mein Leben in den Gehorsam reinführen. Wir haben am Sonntag so ein wenig andeuten können, dass wir mal ganz klar sagten, es gibt doch gar nichts anderes, was mein Leben füllen kann als der Gehorsam gegen die guten Ordnungen Gottes. Wo ich von der Ordnung Gottes abweiche, komme ich immer in Unglück. Zerstöre ich mein Leben. Ich habe sehr viel Echo bekommen und war eigentlich froh, wie viele Leute es dann bestätigt haben, sagen, ich habe es in meinem Leben unter Schmerzen erlebt, dass jedes Mal, wo ich aus diesen heilsamen Ordnungen Gottes ausgebrochen bin, hat es mein Leben zerstört. Wir sagen, der Teufel zahlt was mit Falschgeld oder abgesehen von Sekunden der Lust, gibt es keine Befriedigung mit der Sünde. Deshalb ist das Opfer, das Jesus bringt, für mich das Gehorsamsopfer, das er stellvertretend für mich bringt. Und das dritte im Vers 12 ist das Schuldopfer. Er hat ein Opfer für die Sünden dargebracht. Und mit diesem Opfer ist nun wirklich eine Vergebung möglich. Es ist ja was ganz Herrliches, wenn wir Menschen, die Vergebung begehren, das zusprechen dürfen. Ich habe es Ihnen ja immer gesagt, Sie dürfen das auch. Aber Sie dürfen auch darum bitten, dass ich oder andere an Ihnen den Dienst tun. Die Schlüsselgewalt hat nicht der Petrus, sondern die hat jeder Christ in Jesu Namen zu binden und zu lösen. Und das können wir nur tun aufgrund des Opfers Jesu. Und wenn wir im Abendmahl Sündenvergebung zusprechen, können wir es nur tun, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, weil er sein Leben gegeben hat zu einer Bezahlung für viele. Und sie können nicht drüber nachsinnen, es bleibt ein Geheimnis und es ist die Grundlage des Evangeliums und der Freude. Wo sind noch andere Stellen, wo dies beschrieben ist? Im ersten Johannesbrief, wir schlagen die heute vielleicht auf, das wäre noch ganz gut. Ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Vor unserem Hebräerbrief. Durch seinen Gehorsam hat Jesus gleichzeitig die Macht des Teufels zerstört und gebrochen. Und der Opfertod Jesu gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, zum Teufel Nein zu sagen zu seinen Versuchungen, weil die Macht gebrochen ist. Markus 10, Vers 45 ist eine der wichtigsten Jesus-Worte, in dem er sein Sterben deutet. Markus 10, Vers 45, er ist gekommen, um sein Leben zu geben als eine Erlösung für viele. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er will sein Leben, hier steht jetzt im neuen Text, als ein Lösegeld. Durch sein Opfer, durch seine Gehorsamstat hat er für mich die Befreiung geschaffen. 2. Korinther 5. Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich bin durch das Opfer Jesu gerecht. Mein Leben ist versöhnt mit Gott durch das Opfer Jesu. 1. Petrus 2. Muss man nämlich suchen. 1. Petrus 2, Vers 24. Jesus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Für Jesus kein leichtes Stück, das Vergeben, sondern ein heiliges Opfer, damit ich jetzt breche und heraustrete aus den Bindungen und die Gerechtigkeit lebe. Er hat die Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib. Und jetzt kommen noch 6 Punkte, was wir durch dieses Opfer Jesu haben. Im Vers 11, wenn wir zurückgehen zu unserem Hebräer 10, Vers 11, die völlige Vergebung. Die Priester haben den großen Dienst getan, aber in diesem Opfer, das sie darbringen, kann keine Vergebung sein. Das Opfer Jesu löscht Schuld vollständig aus. Und es braucht nicht wiederholt zu werden. Das eine Opfer vom Karfreitag von Golgatha ist die Bezahlung für alle Schulden, die auflaufen. Aufgrund dieses Opfers dürfen wir heute in unserer Zeit Menschen eine totale Befreiung zusprechen. Im Konfirmandenbüchlein sagen wir so schön, wenn jemand seine Sünde bekennt, bereut, hasst und lässt. So gute Formulierung. Bekennen, bereuen, hassen und lassen. Alles andere wäre eine unehrliche Buße. An dem erkennt man es, ob es echt ist. Bekennen, bereuen, hassen und lassen. Die 4 Stücke gehören dazu, sonst habe ich keine Vergebung. Aber aufgrund des Opfers Jesu wird mir eine völlige Vergebung zuteil. Wir hatten es ja schon im letzten Kapitel drin. Am Schluss des letzten Kapitels war das schon betont worden, dass das Opfer Jesu einmal geschehen ist. Und es ist nur einmal nötig und nimmt die Sünden vieler weg. Zum zweiten Mal kommt Jesus nicht mehr, um das Opfer zu bringen. Das ist ein einmal gültiges Opfer. Die zweite Wirkung des Opfers Jesu ist, dass es vollkommen rein macht. Im Vers 17 steht da, ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Ich will es Ihnen heute Abend so unmittelbar sagen, bei Ihnen wird es immer wieder hochkommen. Das ist ein Trick vom Teufel, um Ihnen den Frieden Gottes zu rauben. Für Gott ist die Sache da erledigt, wo wir es unter seinem Kreuz, unter seinem Opfer bekennen, bereuen, hassen und lassen. Er kommt nicht mehr drauf. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Es reinigt vollkommen. Vers 2. Im alten Opferkult war keine Reinigung möglich. Und das Schöne ist ja, dass der Blick auf Jesus Menschen auch bis in ihre ganze Veranlagung hinein verändert. Steht jetzt auch noch drin? Es befähigt zum Dienst für Gott, das Opfer. Vers 7. Es befähigt zum Dienst. Es macht mich jetzt frei, dass ich mein Leben für Gott darbringen kann. Ich habe ja vorher Gott gar nicht mein Leben als Dienst darbringen können. Durch das Opfer Jesu wird mein Leben Gott wohlgefällig. Da können wir uns immer denken, was kann ich mit meinem Leben schon tun? Es gefällt Gott, wenn sündige Menschen sich ihm hingeben und für ihn leben. Und da macht Gott das Große draus, dass er durch Opfer Jesu aus dem Leben von verkrachten Existenzen ganz wertvolle Persönlichkeiten macht, die an dem Bau seines Reiches beteiligt werden. Durch das Opfer Jesu. Nicht wegen unserer Gaben, sondern weil er in seiner Liebe Menschen zum Dienst fähig macht. Paulus sagt das dann in Römer 12 so schön, dass unser ganzes Leben ein Dienst sein soll und wir nun unser Leben als Opfer für Gott hergeben sollen. Das ist natürlich nicht so ein ähnliches Opfer, wie Jesus getan hat. Sondern jetzt sollen wir unser Leben praktisch einsetzen, darbringen. Und es ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das schönste Opfer, das man Gott darbringen kann, wir sagen ja auch beim Geld, dass man in Büchsen werfen, Opfer und so weiter, wir haben das Wort verschiedentlich verwendet, aber das schönste gottesdienstliche Lobpreisopfer ist, sein Leben darzubringen, Gott zur Ehre und sagen, Herr, du hast so viel für mich getan, ich möchte nun mein Leben aus Dankbarkeit dir geben. Ja, was kann Gott denn draus machen? Es ist manchmal auch interessant, wenn Leute, die zum Glauben kommen, sagen, wo braucht mich Gott? Dann sage ich immer wieder, ich bin auch gespannt, wo er dich braucht. Und irgendwann dann später, Jahre später, kann man sagen, es ist toll eigentlich, wie der Mann mit seinen ganzen irdischen Gaben und so von Gott gebraucht wurde, als ein Segensträger. Weil das Opfer Jesu uns brauchbar macht. Wir sind ja alles notvolle Leute, die einen weniger und die anderen mehr und so. Aber Gott macht uns brauchbar für ihn und nimmt uns zum Dienst. Im vierten, er heiligt uns, er heiligt unser Leben, das steht im Vers 10 da. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir sind ja alles Leute, die sicher diesen Tag heute durchlebt haben mit vielen unguten Dingen, die sich zugetragen haben. Da gab es böse Gedanken, aber durch das Opfer Jesu sind wir geheiligt. Heilig geworden. Wir sind unheilige Leute, aber durch das Opfer Jesu sind wir heilig. Sie wissen, dass das in der Urchristengemeinde üblich war, dass der Apostel diese Christen, die doch mit ihrer ganzen dunklen Vergangenheit, mit ihren Mängeln, auch mit ihren Fehlern, die offen beschrieben sind, als Heilige genannt wurden. Nicht Scheinheilige, sondern echte heilige Leute, die durch Blut und Opfer Jesu geheiligt sind. So ganz wunderbare Veränderungen des Christenstandes. Und das gehört mit hinein in unser Glaubensleben, dass wir es uns immer bewusst machen. Fünftens, es vollendet uns. Vers 14. Mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt waren. Was heißt es vollendet? Es ist immer eine Frage, wie geht mein Christenleben aus? Komme ich zum Ziel? Werde ich einmal in der Ewigkeit dabei sein? Sie brauchen sich nicht zu martern. Blicken Sie auf das Opfer Jesu und sagen Sie, Herr, was du angefangen hast, das lässt du nicht als halbe Sache liegen. Ich will mich dir ganz neu verschreiben. Bewahre mich vor der Torheit des Alters oder junge Leute, bewahre mich vor der Torheit meiner Jugend. Aber führe mich doch zum Ziel, was du angefangen hast. Du musst es vollenden. Und wir können unser Ziel nur erreichen. Die Seligkeit können wir nur erreichen, wenn wir unsere Kleider hell machen im Blut des Lammes. So sagt es in der Offenbarung der Johannes. Anders kommen wir nicht zum Ziel, anders werden wir nicht vollendet. Das macht uns nicht untätig, das möchte ich immer wieder sagen, sonst macht uns erst recht tätig. Da auf einmal kommt eine Aktivität, weil wir sagen, ich muss mein Leben gar nicht verkünsteln, ich muss auch nicht immer nach fremden Gaben schielen, sondern so wie ich bin, darf ich mein Leben Gott darbringen und er wird in meinem Leben wirken, weil das Opfer Jesu ist so stark und kräftig, dass es mein Leben vollendet. Und schenkt, das letzte noch, schenkt uns das Erbe. Das hatten wir ja schon das letzte Mal im 9. Kapitel. Da steht auch noch im Vers 13. Wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. In unserer Zeit erlebt man immer wieder so kühne, große Parolen. Wir hatten das letzte Mal davon gesprochen, diesen völligen idiotischen Gedanken, als ob wir die Welt verändern könnten. Wer kann das? Ich kann ja nicht mal mein eigenes Herz verändern, aber der Herr kann mein Herz verändern. Das ist schon viel. Das hat schon Auswirkungen. Die Welt trägt ihre ganze Not an sich. Aber das Schöne ist doch in meinem Glaubensleben, dass ich teilhabe am Erbe Gottes. Was ist Erbe Gottes? Was ist Erbe? Dass er sein Reich aufrichtet, dass er gegenwärtig unter uns ist. Ich darf daran teilhaben, an seinem Sieg. Und das ist hier in dem schönen alten Bild gebraucht, wer einmal in Kairo durch das ägyptische Museum geht. Das war bei den großen Pharaonenthronen so, dass sie die Völker, die sie erobert haben, haben sie in so Einlegearbeiten in den Fußschemel eingelegt. Unser Herr Jesus Christus ist auch heute der Sieger. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Wir sollten mehr von seinem Sieg reden. Jesus wird mit dieser Weltgeschichte fertig. Jesus wird mit diesen dunklen Mächten fertig. Herr, werd doch auch mit uns so fertig, dass du deinen Sieg in unserem Leben aufrichten kannst. Wir wollen teilhaben an deinem Erbe, an dem, was du tust. Wir wollen doch selber solche Leute sein, die das Königreich Jesu in unsere Stadt hineintragen. Herr, du kannst doch bloß bringen, das kann doch nur kommen aufgrund deines Opfers. Du kannst doch Menschen zu dir führen. Dass Menschen dich anbeten, vor dir niederfallen. Das ist ein ganz großer Trost mit diesem Opfer Jesu, wenn ich es von all den 6 Seiten her sehe, wie dieses Opfer nun wirksam ist in unserem Leben. Ich habe eigentlich am Anfang gedacht, uns drängen so viele Probleme. Wir sagen, ich habe jetzt so viele praktische Schwierigkeiten, mich bewegt das, wie ich mit meinem Beten und wie ich mit meiner Treue zu Jesus. So schön, im Hebräerbrief wird immer bloß der Blick auf Christus gerichtet. Dabei gab es so viele Missstände damals in der Gemeinde. Aber von diesem Blick her wird plötzlich das andere gar nicht mehr so wichtig. Wir haben das nächste Mal noch ein paar konkrete Mahnungen drin, werft euer Vertrauen nicht weg und so weiter. Wir haben dann am Ende des Hebräerbriefs noch die Sache mit dem Geld. Aber so ganz kurze Randbemerkung oder mit der Gastfreundschaft, so kleine kurze Bemerkung. Das, was in einer Gemeinde wichtig ist, ist, dass man Christus ganz neu entdeckt und sich daran freut. Und dann ist ganz groß, dass das ein Trost ist, bis hin in die Stunden meiner großen Schwachheit. Wenn Sie Ihr Sterben bewusst erleben und ein vernünftiger Mensch muss das einkalkulieren und sagen, wie ist das mal, wenn ich sterbe, wird Sie das sehr drücken, was man versäumt hat im Leben. Und es wird auch oft dann am Ende unseres Lebens noch einmal bewusst werden, was man so eigentlich klar nie gesehen hat, was man alles versäumt hat. Und das ist immer wichtig, dass das Opfer Jesu alles zudeckt und allen Schaden gut macht. Und es ist die herrlichste Botschaft, dahinter sitzt der Rolf Att, der hat auch das immer gehört mit seiner lieben Frau, wenn die Corrie ten Boom das so unverwechselbar, Frau Wunderlich und so weiter, in der Leonhardskirche gepredigt hat, war mir als junger Mensch so eindrücklich, in des Meeres Tiefe versenkt und vergeben. Und diese Freudenbotschaft, die soll heute Abend mit Ihnen gehen. Jesus hat alles weggetan. Ich kann in meinem Leben nichts abarbeiten, ich kann das nicht wegdrücken. Ich darf mich freuen, dass der ewige, mächtige Gott mich so lieb hat, mich so an sich zieht, mein Leben gestalten will, aufgrund dieses Opfers. Das ist der wahre Schatz unseres Christseins. Das ist der größte Schatz, von dem lebe ich. Das ist der Mittelpunkt. Deshalb hat der Hebräerbrief von allen Seiten immer wieder hier uns groß gemacht und deutlich gemacht vom Hohepriester und vom Opfer und vom Tempel und von allen Seiten, von dem Hohepriesteramt her, jawohl, und von den Verheißungen und von der Gottesruhe, dass wir es ergreifen.